Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Das da oben ist mein Auto. Und wenn er da so dasteht, finde ich ihn eigentlich ganz schön, gerade wenn er gerade gewaschen wurde. Man kann ihm seine Fehler so nicht ansehen. Erst wenn man ihn eine Zeit lang fährt, entdeckt man sie. Er ist zum Beispiel fast 13 Jahre alt. Echt? Ja. Wer sich mit Autos auskennt und weiß, wann das Facelift kam, wo die Scheinwerfer dann anders aussieht, der weiß es auch, dass das Auto 2000 gebaut wurde. Er hat einen Hagelschaden, sieht man erst, wenn man nah dran geht. Der rechte Außenspiegel lässt sich elektrisch nur noch in eine Richtung verstellen, merkt man erst, wenn man das mal machen will. Genauso, Heckscheibenwischer funktioniert im Moment nicht, Bordcomputer lässt sich nicht mehr umschalten, der linke Scheinwerfer ist beschlagen, das kann man hier sogar sehen. Die Tonnenlager hinten sind durch, er rumpelt auf Unebenheiten. Das merkst du erst beim Fahren und er schluckt meistens 11 Liter Super, das merkst du an der Tankstelle. So, ich mag dieses Auto trotzdem, aber ich muss es trotz seiner Fehler tun, ihn mögen. Mein Auto erinnert mich an ein paar Menschen, denen ich in meinem Leben so schon begegnet sind oder eigentlich an alle, denen ich bisher begegnet sind. Wie sie so dastehen, wenn du sie kennenlernst, besonders wenn sie gerade frisch gewaschen sind, sehen sie eigentlich ganz gut aus. Sie stehen ganz gut da. So. Aber wenn du eine Zeit lang mit ihnen unterwegs bist, dann bemerkst du ihre Fehler. Manche reden so viel. Manche reden fast gar nichts. Manche sind so impulsiv, ruckzuck auf 180. Manche sind unzuverlässig. Sie sagen, sie machen das und das und wenn sie das gesagt haben, hast du etwa eine 50-50 Chance, dass sie es tun. Manche sind stur, unerbittlich hart, wenn es um Prinzipien geht und du denkst, das ist manchmal zu hart. Manche sind altklug, belehrend, wissen es immer besser. Einige sind so leicht beleidigt und du fragst dich, oh Mann, du musst aufpassen, was du sagst, sonst sind sie wieder beleidigt. Einige neigen dazu, nur an sich selbst zu denken, vor allen Dingen, wenn es um den eigenen Vorteil geht. Einige handeln fast krank. Manche hatten eine schwere Kindheit. Es gibt da alle Abstufungen. Ne? Menschen, normale Menschen, mögen also auf den ersten Blick so aussehen oder nicht so aussehen, aber wir alle haben die schreckliche Neigung, die schreckliche Angewohnheit, Tendenz, unschöne Dinge zu tun, zu sagen, andere zu verletzen, zu nerven, zu enttäuschen oder Schlimmeres. So, und je nachdem, wie intensiv du dich auf Beziehung mit diesen Leuten in deinem Leben eingelassen hast, ziehen dich die Mängel dieser Leute unterschiedlich stark in Mitleidenschaft. Ne? Also wenn an deinem Auto etwas kaputt ist, dann tut mir das leid, aber es betrifft mich nicht. Anders ist es, wenn es mein Auto ist. Dann muss ich diese Mängel, weil ich dieses Auto nun mal gekauft habe, entweder muss ich dafür bezahlen oder ich muss sie ertragen. Also je näher uns fehlerhafte Menschen kommen, desto mehr kostet uns das. So. Jetzt gibt es auch Menschen, und ich weiß nicht, an was für eine Kategorie Menschen du heute während meiner Predigt denkst. Ja, diese, die so normale Fehler haben, aber wenn sie uns nahe kommen, dann tut es eben ein bisschen weh. Oder diese, die ich jetzt beschreibe, nämlich Leute, die sind uns gar nicht so nah, die schaden uns aber trotzdem, weil ihre Fehler so groß sind. Ja, also, wenn an deinem Auto die Bremsen kaputt sind, dann kann das für mich blöder ausgehen, wenn ich deinem Auto begegne. So, weil der Fehler so groß ist. Manche Menschen haben Fehler, deren Wirkungskreis ziemlich immens ist. Es gehört ein bisschen Pech dazu, ihnen zu begegnen, aber wenn, dann kann das wehtun. In der Regel aber sind es eher die Fehler, die kleineren Fehler der Leute, die uns nah sind, die uns das Leben so schwer machen. So, das Problem ist, und das ist auch eine Binsenweisheit, die jeder von euch schon entdeckt hat, ne? Es gibt keine Menschen ohne Fehler. Es gibt schon Autos ohne welche, jedenfalls wenn sie nicht 13 Jahre alt sind, aber es gibt keine Menschen ohne Fehler. Sie existieren einfach nicht. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin verheiratet. Und meine Frau sagt mir dauernd, welche Fehler ich habe. So, ja. Und das sind, nein, das sagt sie mir nicht dauernd, aber wenn man verheiratet ist, dann oder wenn du überhaupt in engen Freundschaften oder Wenn du Menschen nahe kommst, merkst du ja auch, welche eigenen Fehler das sind, außer du blendest alles aus, was der andere dir spiegelt. So, und das sind bei mir eine Menge Fehler. Wenn du mich nicht gut kennst, dann ahnst du das vielleicht gar nicht. Wenn ich für dich nur der Typ auf der Bühne bin, der hier sonntags irgendwie was sagt, ne, dann sehe ich vielleicht so gut aus und stehe so da wie so ein 13 Jahre altes Auto, wenn es frisch gewaschen ist. Aber ich habe wie alle anderen Menschen die Tendenz, übel mit anderen Leuten umzugehen. Nicht dauernd, aber öfter als gut ist. Manchmal unabsichtlich, manchmal mit voller Absicht. So ist das bei uns Menschen. So, nun reden wir in dieser Themenreihe davon, welche Wirkung Gott auf Menschen hat. Wir reden davon, wie Gott in dieser Welt Wirkung zeigt, wie seine Wirkung diese Welt durchdringt, so wie dieser Tee-Wirkstoff das heiße Wasser. Und das erste und wichtigste seiner Wirkungen, die erste und wichtigste seiner Wirkungen ist heute schon nochmal und letztes Mal schon Versöhnung. Gott wirkt Versöhnung. So, Versöhnung ist die Sache, die theoretisch eine Lösung für all diese Probleme, die wir mit anderen Menschen haben, ist. Theoretisch. Das ist auch die Sache, die uns in Filmen immer zu Tränen rührt oder manchmal. Es ist auch vielleicht die Sache, die für einige von euch mit Gott, in Bezug auf Gott, darum ging es ja letztes Mal, einigermaßen einfach zu klären ist. Mit Gott versöhnen, ja. So, aber es ist auch die Sache, die in Wirklichkeit, im echten Leben, also morgen, heute Nachmittag, so brutal schwer sein kann, Versöhnung. Ich bin mir also bewusst, wenn ich jetzt heute hier rede, dass ich von Dingen rede, die im echten Leben wirklich, wirklich kompliziert sein können. Das muss nicht immer so, aber in der Regel ja. Die Kraftkosten, die unmöglich scheinen manchmal. Und wenn du mir zuhörst jetzt und dann gleich so an Leute denkst in deinem Kopf, ne, die mit den Fehlern da. Und wenn du dann denkst, boah, der redet von Versöhnung, aber ja, wenn der meine Geschichte kennen würde und wüsste, wie das in der Wirklichkeit aussieht, nicht hier sonntags auf einer Bühne, ne, dann wüsste er, dass das so nicht geht. Nicht bei mir, nicht mit diesem Menschen, nicht mit dieser Vergangenheit. Da geht es nämlich nicht um kaputte Außenspiegel, da geht es um die kaputten Bremsen. Und darum, dass jemand mit seiner Fahrweise wirklich, wirklich Schaden in meinem Leben angerichtet hat. Also wenn du nachher so denkst, dann, das stimmt, ich kenne deine Geschichte nicht. Und ich weiß aber, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie sie von hier vorne klingen. Und ich will auch deine Sache nicht einfach jetzt irgendwie klein und simpel reden. Ne? Ich glaube aber, dass es bei Gott so ist, dass er nie keinen Weg hat. Und vielleicht findest du diesen Weg nicht durch hier einfach einer Predigt zuhören, aber vielleicht bekommst du wenigstens eine Idee, in welche Richtung der Weg liegen könnte. So. Und es könnte noch was passieren, nicht nur, dass du denkst, das ist aber simpel, was er da vorne sagt, sondern es könnte passieren, dass du das Gefühl hast, unter Druck zu kommen. Ja, ich muss vergeben. Gott verlangt es von mir. Das ist Druck, ne? Und es gibt da einen gewissen Druck, den kann ich bei diesem Thema auch nicht ganz umgehen. Ihr werdet das gleich merken, wenn ich den Text vorlese. Ich glaube, dieser Druck kommt daher, dass wir selbst fehlerhafte Menschen sind und dass man auch uns vergeben muss. Muss. Aber wenn du diesen Druck spürst, mir ist wichtig, wenn du am Ende nach Hause gehst und dich unter diesem Druck fühlst, etwas zu tun, dann sage ich mal so gefährlich, handle nicht. Handle dann nicht. Frag dich lieber, ob du wirklich handeln willst. Als dass du etwas tust, nur weil du das Gefühl hast, ich muss. So. Okay, so, jetzt steigen wir ein in diese Geschichte. Eine Geschichte, in der Jesus von Versöhnung redet. Beziehungsweise, das ist gar nicht ganz wahr. Er redet da eigentlich von Vergebung. Es ist nicht ganz dasselbe. So, und wir springen einfach mitten rein in diese Geschichte. Sie ist ziemlich simpel zu verstehen. Ihr kennt die Hauptperson, Jesus und Petrus. Ich glaube jedenfalls, dass er die kennt. Und die Sache ist, Petrus hat eine Frage und kommt damit zu Jesus. Und vielleicht denkt er dabei an seine Leute, die er da so um sich herum dauernd hat, ne, die mit den Fehlern. Und es ist seine Frage, kommt jedenfalls aus dem realen, wirklichen Leben, aus der Wirklichkeit. Aus dem Erleben, dass es schwer ist manchmal mit Leuten. Und die geht so. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Kurzer Break. In meinen Worten, Jesus, du redest viel von Versöhnung. Du gehst auf eine unglaublich gnädige Weise mit Menschen um. Große Sache, beeindruckt mich. Ich weiß, wir sollen auch so leben. Aber jetzt mal ganz konkret, Jesus. Wie oft? Wie lange? Wie viele Jahre? Angenommen, nur mal angenommen, ich hätte einen Bruder und dieser Bruder, der hätte Fehler. Anders gesagt, dieser Mann macht mich fertig. Aber es ist mein Bruder und ich werde ihn so einfach nicht los. Ich meine, wie oft, Jesus, soll ich ihm vergeben? So, Brüder, Petrus meint hier nicht seinen leiblichen Bruder, obwohl er einen hat. Das Wort ist hier im geistlichen Sinn gebraucht. Ja? Also, es meint die Leute, mit denen er eine Glaubensgemeinschaft bildet. Brüder und Schwestern. So. Anders gesagt, die Leute in deiner Kirche. Die Leute in deinem Team. Vielleicht hast du mit denen aufgebaut heute Morgen. Die Leute in deiner Mini-Church. Die Leute, die um dich rum da irgendwo in den Reihen sitzen. Dein Pastor. Diese Leute. Er sagt, Jesus, mal ganz im Ernst, wie oft muss ich diesen Leuten vergeben? Ich konstruiere mal was. Sie redet schlecht über mich. Bei anderen, ne? Und ich konfrontiere sie damit. Und dann sagt sie, ja, es tut ihr leid. Und ich sage, okay. Ja. Ich habe ihr vergeben. 3 Wochen später tut sie das wieder. Und ich spreche sie an und sage, sorry, irgendwie, mir ist das so rausgerutscht. Ich habe das auch nicht so. Und okay, schwamm drüber. So. Kurz darauf leitet mir jemand eine Mail weiter, die sie an Leute schreibt. Und darin schreibt sie, dass ich ja so ein komplizierter Typ sei. Ich maile es ihr und sie hat das nicht so gemeint, sie fängt an zu weinen. Ich sag okay und jetzt schon wieder. Jesus, sie hasst mich irgendwie. Wie oft? Ich kann langsam tut mir das weh. Wie oft? 7 Mal? Nein, gab Jesus ihr zur Antwort, ihm. Nicht 7 Mal, sondern 77 Mal. Anders gesagt, auch nicht beim 78. Mal ist dann okay, sondern das wird deine Grundeinstellung. Das machst du immer. Unbegrenzt. Und jetzt wird einem schlagartig bewusst, was Jesus hier redet, wie Jesus Wirklichkeit sieht, muss irgendwie anders sein, als wie wir sie sehen. Das muss man fast ein bisschen weltfremd nennen, wie Jesus da berät. So, und wie so oft, wenn Leute das, was er sagen, für weltfremd halten, es nicht so richtig einordnen können, erzählt er eine Geschichte. So, die kommt jetzt. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Weltfremd, habe ich ja gesagt, ne, ist in diesem Text Folgendes. Das fällt uns nicht auf so, außer wir kennen uns mit der damaligen Währung aus. Dieser Typ hat 10.000 Talente veruntreut. Diese Summe ist astronomisch hoch. Wir müssten von Milliarden sprechen. Jesus übertreibt völlig, um etwas klarzustellen, es gibt Schuld, die zurückzuzahlen unmöglich ist. Von so etwas redet er hier. Der entstandene Schaden ist existenzbedrohend für einen Staat. Der König hat ein echtes Problem. Es geht nicht um 10.000 Euro. So, der König will ihn und seine Familie deshalb verkaufen. Milliarden wird das wohl nicht bringen. Aber jetzt verliert der Minister jedenfalls völlig den Rest seiner Würde, ne, und liegt vor ihm da im Dreck und jammert und winselt und redet irgendwas von mehr Zeit und ich zahle dir alles zurück. Ist eigentlich, wenn man die Summe kennt, völlig irrsinnig. Und dann geschieht etwas noch Weltfremderes, was in unserer Welt selten passiert. Der König erlässt ihm alles. Fertig. Klar ist, dass Jesus hier mit dem König Gott meint und dass mit dem Schuldenerlass das gemeint ist, was ich letzte Woche in der Predigt behandelt habe. Ne? Gott vergibt uns. So. Und mit dieser Geschichte erklärt Jesus aber noch ein paar Dinge. Und die sind jetzt wichtig, um dann darüber nachzudenken, okay, wie können wir mit anderen umgehen? Das Erste, Gott vergibt hier Schuld, die unentschuldbar ist. Das macht diese Riesensumme aus. Ne? Manches Verhalten von Menschen ist nicht zu entschuldigen. Im Grunde ist es auch Quatsch, dass sie sich entschuldigen dann bei uns. Sie können es gar nicht. Man kann es nicht entschuldigen. Mancher Schaden ist so groß, dass man ihn nicht einfach oder auch nicht schwer wieder gut machen kann. Milliarden hier, ne? Man kann gar nicht, wenn man davor steht, kann man gar nicht glauben, wie es eigentlich so weit kommen konnte, aber jetzt ist es so. Also, wenn man etwas nicht entschuldigen kann, sagt diese Geschichte, dann kann man es nur noch vergeben. Das Zweite, und das ist eigentlich eine Folge daraus, Vergebung ist sauteuer. Es ist wie bei der Finanzkrise, ne? Wo man überlegt, Staaten ihre Schulden zu erlassen. Wenn man das tut, sind diese Schulden nicht pulverisiert und weg. Jemand wird diese Schulden bezahlen, nur jemand anderes dann. Wenn es nicht der Staat ist, der sie verursacht ist, dann die Staatengemeinschaft. Irgendjemand, Schuldenschnitt bedeutet nicht, dass Schulden einfach weg sind. Hier ist es der König, der dann eben zahlt. Ne? Also einer zahlt immer, wenn man Schulden nicht anrechnet. Mit dem Verzicht auf Geld zum Beispiel, ganz konkret, aber vielleicht auch mehr mit dem Verzicht auf Genugtuung oder auf Gerechtigkeit oder auf Wiedergutmachung oder auf irgendwas, was mir gut täte. Wenn du vergibst und du das Gefühl hast, das kostet mich so sau viel, dann könnte diese Geschichte sagen, ja, das ist ganz normal, so ist das. Es kostet so. Und das Dritte, und das ist mir das Wichtigere, das Wichtigste, bisschen eine Kerngedanke dieser Predigt. Vergeben heißt, eine Tür zu öffnen. Eine Tür zur Zukunft zu öffnen. Die Scheiße, die dieser Mann da gebaut hat, ne, die führt eigentlich dazu, dass er die Zukunft seiner Familie und sich selbst völlig verspielt. Gerechtigkeit wäre eigentlich das Normale und Gerechtigkeit wäre sein Ende, denn er wird nicht irgendwann die Schulden abbezahlt haben. Seine Vergangenheit hat sozusagen seine Zukunft gefressen. Vergebung heißt, die Tür zur Vergangenheit zu schließen und eine andere zur Zukunft zu öffnen. Das ist das Herz, die Seele von Vergebung. Und wenn du das Gefühl hast, unter Druck zu kommen, ich muss vergeben, mir jedenfalls ging es so. Dieser Gedanke, wenn ich vergebe, öffne ich eine Tür, macht etwas mit dem Gefühl des Drucks. Ich muss nicht vergeben, weil das von mir verlangt ist, sondern das ist etwas Positives. Ich könnte eine Tür öffnen. So, jetzt erzählt Jesus aber die Geschichte weiter, leider. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle das, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Die gleichen Worte oder ähnliche Worte mindestens, ne, wie vorhin. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Da ist er, der Druck. So, jetzt ist die Story übrigens nicht mehr so weltfremd. Die Summe zum Beispiel, 100 Denare, das sind ein paar tausend Euro. Das kommt schon mal vor, diese Art Schulden zwischen Menschen. Der Mann will sie sofort wieder haben. Sofort. Er müsste ihm gar nicht die Schulden erlassen, ist gar nicht da die Frage, er müsste ihm nur die Zeit geben. Nee, sofort. Der Schuldiger kommt in Schuldenhaft und wird dort zum Abstottern gezwungen. Sowas gab es früher wirklich, bis ins Mittelalter irgendwie. Dass die Leute wenigstens nicht wegrannten mit ihren Schulden, sondern irgendwo festgehalten waren, schuften mussten, bis das Geld zurückkam. So, wir können es kurz machen. Die Story ist sehr simpel. Man muss da nicht lange rumgeheimnissen. Ne? Gott wird sauer. Und mit meinen Worten sagt er ihm, hältst du mich etwa für ein naives Weichei? Das vergibt, weil es nicht anders kann. Dachtest du, das ist Versöhnung? Dachtest du, ich zahle alles, aber du kannst weiter hart bleiben? Dachtest du, Vergebung ist nichts weiter als eine äußerst vorteilhafte Eigenschaft Gottes, eines alten Mannes und die auszunutzen eine kluge Sache ist. Allerdings muss man deswegen nicht selber so sein mit anderen. Gott in diesem Gleichnis der König knallt die Tür zu, zur Zukunft. So. Und Petrus, Jesus sagt Petrus in dieser Story im Grunde Folgendes. Und er sagt es ja nicht nur Petrus, er sagt es ja auch denen, die da rumstehen. Ne? Petrus, du hast einen Gott kennengelernt, der die Tür zur Vergangenheit schließt und Türen zur Zukunft öffnet. Du kennst ihn. Das ist weltfremd, so sind Menschen nicht, aber so ist Gott. Und das macht aus dir, Petrus, einen Menschen, der auch so ist. Einen, der Zukunft verschenkt, nicht nur 7-mal. Petrus, es geht überhaupt nicht anders. Gottes Vergebung verändert Menschen. Und tut sie es nicht, dann hat Vergebung sozusagen bei diesen Menschen nichts bewirkt. Dann ist er immer noch der gleiche. Im Grunde ist diese Geschichte vom König, man könnte sagen, es ist eine traurige Geschichte über die Enttäuschung Gottes, wenn seine Vergebung nichts bewirkt. Keine Wirkung hat. Johannes wird das später mal so sagen, einer der Jünger, der schreibt dann einen Brief später und sagt, wer sagt, er liebe Gott und hasst seinen Bruder, der lügt. Also er sagt nicht, wer sagt, er liebe Gott und hasst seinen Bruder, den liebt Gott doch eigentlich gar nicht, sondern er sagt, der lügt, weil eins dieser beiden geht nicht. Man kann nicht Gott lieben und Menschen hassen, sagt er. So, jetzt denkst du vielleicht, ganz leise denkst du das, doch, kann man schon. Ich kann es, oder jedenfalls hassen, aber ich kann dem und dem nicht vergeben. Ich kann über diesen Menschen nicht positiv denken. Ich will es auch gar nicht. Und es war einfach zu oft, oder es war zu schlimm, oder er war zu nah, oder wie auch immer. So. Ich glaube doch, dass du es kannst, oder wenigstens, dass du einen Schritt in diese Richtung gehen kannst. Aber es gibt dazu ein paar Dinge zu sagen, finde ich. Und diese drei Dinge sage ich kurz. Es hat nochmal mit diesen beiden da zu tun. Vergeben ist nicht dasselbe, wie sich verarschen lassen. Sorry wegen des Wortes, aber ich habe gedacht, eigentlich ist es das. Vergeben ist, immer wieder vergeben ist nicht dasselbe, wie sich verarschen lassen. Wenn ein Mann seine Frau schlägt und die Frau vergibt ihm, was krass ist, aber was vorkommt, ich meine die Vergebung, ja, dann ist das eine Chance für eine neue Zukunft, tatsächlich. Wenn der Mann die Vergebungsbereitschaft seiner Frau dazu nutzt, es immer und immer weiter zu tun, dann ist die Nachsicht dieser Frau nicht Vergebung, sondern die aufrechte Haltung eines kranken Systems. Ich will nicht sagen, dass sie das nicht vergeben kann, aber irgendwann würde ich sagen, ich bin nicht sicher, ob das ist, richtig ist, was du da tust. Denn du vergibst nicht, das ist schön, aber du lässt dich verarschen. Vergeben heißt also nicht, mich immer wieder dem Wirkungskreis des Fehlers des anderen aussetzen müssen. So. Der König lässt das ja nicht mit sich machen hier. Ne? Er lässt sich nicht verarschen. Weil Vergebung nämlich so teuer ist. Das zweite, Vergebung und Versöhnung sind nicht dasselbe. Ich glaube, dass Vergebung in unserer Macht steht, selbst wenn es manchmal schwer ist. Und manchmal, je nachdem, was man erlebt hat, brutal schwer. Aber ich glaube, dass das in menschlicher Macht steht. Versöhnung hingegen ist ein Wunder. Und Wunder können wir in der Regel nicht selbst. So, ich sag zu diesem Punkt gleich nochmal was. Das dritte aber, nicht vergeben raubt Zukunft. Und zwar auch deine eigene. Andersrum, Vergebung öffnet dir deine Zukunft. Deswegen, glaube ich, kannst und musst du es tun. Wenn du nicht vergibst, schließt du eine Tür zu einer Vergangenheit nicht, die dich selbst, nicht nur den anderen, manchmal den anderen überhaupt nicht, die dich selbst belastet. Das quält dich. So. Und um diesen Punkt nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, Jesus erzählt an einer anderen Stelle mal eine andere Geschichte. Auch eine ganz leichte, einfache Geschichte, wie alle seine Geschichten eigentlich. Aber die ihr wahrscheinlich, wenn ihr nur eine kennt, kennt ihr wahrscheinlich die. Sie ist so bekannt, dass ich sie nur kurz anreiße. Aber ich finde, da drin wird das ein bisschen deutlich, wie man selbst gefangen bleibt, wenn man nicht vergibt. Diese Story ist die, wo ein Sohn sich vorzeitig von seinem Vater sein Erbe ausbezahlen lässt und dann in die Welt zieht. Er scheißt auf seine Familie, er verschleudert das Geld dann da draußen, lebt ein paar Jahre gut, landet auf der Straße bei den Schweinen, kriecht zurück zu seinem Vater, weil er keinen anderen Weg weiß. Und der Vater fällt ihm um den Hals, schlägt die Tür zur Vergangenheit zu, öffnet eine zur Zukunft. veranstaltet eine Riesenparty und vergibt etwas, was nicht zu entschuldigen ist eigentlich. Eigentlich erzählt Jesus diese Geschichte nicht deshalb, wegen dieses jüngeren Sohns, sondern eigentlich zielt seine ganze Story auf den älteren Sohn ab, der jetzt erst ins Spiel kommt. Der nämlich zu Hause geblieben ist, der auf den mit seinem Vater zusammen geschissen wurde, der keine wilden Sachen da draußen macht und der sich jetzt verarscht fühlt. Und der deshalb keinen Bock auf die Party hat. Die feiern und er kommt nicht dazu. Und sein Vater kann diesem Bruder ja vergeben, er kann es nicht, er will es auch nicht. Er hat eine Stinkwut auf beide und der Vater sucht ihn und bittet ihn, dazu zu kommen und sagt, hey, feier mit uns, dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Der Vater hat Zukunft verschenkt. Der Bruder allerdings will seinen kleineren Bruder es ist der Jüngere. Der Ältere will den jüngeren Bruder in seiner Vergangenheit festnageln. So weit, so gut. Nur der Einzige in dieser Story, der in der Vergangenheit hängen bleibt, der nicht feiert, der Einzige, bei dem man am Ende der Geschichte nicht weiß, ob das wohl gut mit ihm ausgeht, ist der ältere Sohn. Ist der Ältere. Er schlägt eigentlich für sich selbst die Tür zur Zukunft zu. Also ich habe gedacht, nicht vergeben bedeutet ein bisschen wie von Gott zum Feiern eingeladen zu sein und doch lieber auf dem Zimmer zu bleiben. Vergeben bedeutet, mit Gott anderen Menschen eine Tür zur Zukunft zu öffnen, weil er das kann, weil man selbst dazu in der Lage ist. Vergeben bedeutet auch, von den Fehlern anderer sich selbst nicht die Freude und das Feiern am Leben nehmen zu lassen. Wenn ich nicht vergebe, dann tue ich mir selber auch weh. Ich weiß, dass das jetzt simpel klingt, ne? Ich behaupte aber deshalb, vergeben, wenn man es kann, fühlt sich gut an. Das mag nicht leicht sein, es mag lange Zeit dauern, aber wenn man es tut, öffnet man auch eine Tür zu der eigenen Zukunft und schließt die zur Vergangenheit. Das bedeutet quasi, dass du an eine Kraft, die in dieser Welt selten ist, mehr glaubst als an eine andere Kraft, die in dieser Welt oft ist, vorkommt. Du traust der Vergebung mehr positive Kraft zu als der Rache. Und wenn man es so sagt, klingt es schon fast logisch. So, wer kann das schöner sagen? Jemand kann das schöner sagen als ich. Und ihr alle wisst, wer das ist. Nicole Kidman. Nicole Kidman sagt es mal auf ihre Weise. Okay. Vergebung ist eine Sache, die zu entscheiden, so glaube ich, in unserer Macht liegt. Das mag nicht leicht sein, aber es ist möglich. Und es rettet nicht nur das Leben des anderen. So, aber Versöhnung, eigentlich rede ich die ganze Zeit über Vergebung. Versöhnung ist mehr. Mehr als das Verzichten auf gerechte Strafe. Versöhnung wäre wiederhergestelltes Vertrauen. Und das liegt manchmal, ich habe lange überlegt, ob ich das so sagen kann, aber ich glaube, das liegt manchmal, wenn die Verletzung groß ist, nicht in unserer Macht. Wenn sie geschieht, ist es ein Wunder. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen auf schlimme Weise hintergeht, wenn Vertrauen bitter missbraucht wurde oder wenn dich jemand im Stich gelassen hat, wo du es am dringendsten brauchtest oder wenn Gewalt im Spiel ist, oder dann ist Vergebung Menschen möglich, glaube ich, aber neues Vertrauen vielleicht nicht. Um es billig zu sagen, wenn du dir mein Auto ausleihst, weil du das unbedingt brauchst und dann gehst du aber nachts alkoholisiert damit irgendwo auf einem Parkplatz driften mit ein paar Freunden und machst die Karre kaputt, dann kann ich dir das, vielleicht irgendwann vergeben, aber ich werde dir nicht mehr mein Auto leihen. Also neues Vertrauen ist etwas anderes als das alte Vergeben. Man kann Vertrauen nicht einfordern. Wenn eine Ehe gerettet wird, obwohl sie ihn betrogen hat oder er sie oder was, dann ist das ein Wunder und es passiert, solche Wunder passieren, aber es ist eins, wenn da wieder Vertrauen entsteht. Oder wenn Leute sich versöhnen, die jahrelang eine öffentliche Schlammschlacht ausgetragen haben vor anderen, wenn die sich versöhnen, dann ist das ein Wunder. Gerade letzte Woche höre ich davon von Leuten, die ich kenne, beide stehen in einem Gottesdienst vor den Leuten und sagen, wir haben uns damals zerfleischt, öffentlich. Wir haben uns zerfleischt. So. Wenn da Versöhnung passiert, ist das krass. Es ist ein Wunder. Es ist nicht etwas, was einer vom anderen fordern konnte. Vergeben hatten sie sich lange schon. So, warum ist das so? Weil Vergeben eben nicht, das ist, sag mal manchmal, aber Vergeben ist nicht vergessen. Vergessen ist, wenn dein Hirn nicht mehr so richtig funktioniert. Vergeben ist nicht vergessen. Wir vergessen das nicht. Weil wir nicht vergessen können, was passiert ist, können wir zwar vergeben, aber Versöhnung trotz des Nichtvergessens geht, aber ist ein echtes Wunder. Also dann, wenn der Schmerz groß war vor allem, ne? So, Gott kann das tun, er kann das auch für sich selbst, er vertraut Menschen, die ihn verraten haben. Dieser Jesus wird diesen Petrus später mit Verrat konfrontieren müssen. Sie sitzen an einem Lagerfeuer und Petrus hat ihn ein paar Wochen vorher, Tage vorher, bitter verraten. So. Und trotzdem sagt Jesus ihm, Petrus, wenn du mich liebst, dann bist du ein Mann, auf den ich Zukunft bauen werde. Er spricht die Sache noch nicht mal an, nur indirekt. Also Gott kann Versöhnung. Und ich sehe diese Kraft zur Versöhnung auch in Menschen, die an ihn glauben. Aber es ist, das muss bewusst sein, wirklich etwas Weltfremdes. Etwas, was, ich glaube, was, wenn es schlimm war, wirklich nicht einfach in unseren Möglichkeiten liegt. Du kannst das nicht fordern von jemandem und man kann es nicht einfach von dir fordern. Vielleicht aber fängst du an, davon zu träumen und darauf zu hoffen. Und wenn es passiert, sagst du vielleicht, ein Wunder. Was du tun kannst, ist einen Schritt gehen. Einen Schritt in diese Richtung Wunder gehen. Einen Schritt in die richtige Richtung. Der ist je nachdem, wo du gerade stehst, ein kleiner oder ein großer. Vielleicht ist es einfach, ich verzichte jetzt auf Wiedergutmachung. Ich verzichte darauf. Mehr kann, aber das kann ich. Oder ich verzichte darauf, jetzt eine böse Mail zurückzuschreiben. Das ist manchmal schwer, aber das kann ich. Oder ich verzichte darauf, oder ich versuche, meine schlechten Gedanken über jemanden zu stoppen. Also der nächste Schritt, den ich in diese Richtung gehen könnte, wäre der, und den schaffe ich. So, also ich glaube, du hast immer eine Möglichkeit, einen Schritt in die richtige oder eben die ganz andere Richtung zu tun. Bis zur Vergebung sind es vielleicht 10. Oder wenn es wirklich nur um eine Lappalie ging, ist es nur einer. Aber vielleicht sind es 10 Schritte bis zur Versöhnung, Vergebung. Vielleicht sind es bis zur Versöhnung 1000. Und vielleicht schaffst du die in deinem Leben nicht, das weiß ich nicht. Aber einen kannst du gehen. Und damit, glaube ich, machst du eine Tür auf. Weiter auf als weiter zu. So. So, wenn wir jetzt zum Schluss, möchte ich nochmal von diesem Schweren, ja, das schwang ja jetzt immer so mit, wenn Menschen uns Dinge angetan haben, die wirklich, wirklich bitter sind. Nochmal zurückkehren von diesen großen, schlimmen Dingen weg zu den normalen, fehlerhaften Menschen, die eben so um uns herum leben, den 13 Jahre alten Autos, ja, zu den Fehlern, die Beziehungen belasten, durchaus, ja? die Nerven oder die Liebe abkühlen oder die zu Konflikten führen, und aus diesen Konflikten können sich dann plötzlich große Dinge entwickeln. Aber in diesen kleinen Dingen, wenn sie klein, diese kleinen Dinge sind, wenn wir drinstehen, gar nicht so, fühlen sich gar nicht so klein an, ne? Aber ich glaube, in diesen kleinen Dingen ist Vergebung und Versöhnung fast dasselbe. Ja? Fast das Gleiche. Wenn ein Mensch zu einem anderen Menschen sagt, hey, es tut mir leid, und er sagt, es tut mir auch leid, dann, das ist quasi Versöhnung schon. Das ist nicht mehr viel was anderes. Deswegen will ich nicht, dass du heimgehst mit dem Gedanken, boah, Versöhnung weit weg, so, ne? Ich glaube, in vielen Momenten ist es viel einfacher, als wir meinen. Und das möchte ich noch mit einem kleinen Beispiel, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt diesem Beispiel folgen, verdeutlichen. In uns allen steckt, glaube ich, der Wunsch, versöhnt zu leben, wenn wir es denn könnten. Wir alle brauchen andere. Wir sind nicht Leute, die sagen, mir doch egal, ich kann auch alleine, so. Wir brauchen andere, selbst wenn das wehtut, wenn sie uns nahekommen. So. Manchmal sieht man das nicht. Also ich gehe davon aus, wir brauchen das alle. Manchmal sieht man es aber nicht, dass Menschen Versöhnung wollen. Manchmal verhalten sie sich auf eine Weise, die genau das Gegenteil vermuten lässt. Und die einzige Chance, das herauszufinden, ist dann, dass du eben diesen einen Schritt auf sie zumachst. Obwohl es vielleicht gar nicht an dir wäre, das zu tun, denkst du oder so. Aber herauszufinden, ob da Versöhnung möglich ist, ist nur dann möglich, wenn ich einen Schritt auf diese Leute zugehe. So, und jetzt kommt dieses Beispiel. Wer weiß, was Dircho ist? Das kann niemand wissen, denn dieses Wort hat dieses Mädchen erfunden. Und man kann es wissen, wenn man Schweizer ist. Denn dann klingt es Dircho, cho, 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 ja? Dircho. Es ist Schweizerdeutsch eines zweijährigen Mädchens, des Tochter meines Bruders. Dircho heißt dir kommen, zu dir kommen. Was sie sagt ist, zu dir kommen. Wenn sie das sagt, Dircho, meint sie aber nicht, dass sie zu dir kommen will. Wenn du nämlich dann, wenn sie sagt Dircho und Fragezeichen und du breitest die Arme aus und sagst ja, dann passiert nichts. Dann würde sie nämlich Mircho sagen. Sie hat die Bedeutung verdreht. Sie sagt Dircho und es klingt wie, kann ich zu dir kommen? Aber was sie meinte ist, komm zu mir. Wahrscheinlich, weil sie nachplappert, was die Erwachsenen sagen. Ne? Wenn du ein Kind fragend anguckst und sagst Dircho und meinst, damit soll ich zu dir kommen, dann sagt es ja, Dircho. Ja, so. Okay, also jedenfalls, was ich meine ist, manchmal ahnen wir nicht, dass wir nur einen Schritt gehen müssten und Beziehung würde hergestellt. Wir verstehen falsch, was der andere für Signale sendet. Er möchte das eigentlich, aber die Signale sind nämlich verkehrt. Wir ahnen nicht, dass Leute ihren Wunsch auf Versöhnung auf eine komische Art und Weise ausdrücken. So, man müsste einen Schritt auf sie zugehen, um es zu bemerken. Weil sie vielleicht so biestig sind oder noch gemeiner als sonst zu uns oder schweigen oder was weiß ich. Also, sicher weiß ich, dass dieses Dircho-Mircho-Ding etwas ist, was wir alle eigentlich gern hätten. Also das ist die Grundsehnsucht des Menschen. Deshalb leiden wir so daran, wenn es nicht passiert. Und deshalb macht es uns so glücklich, wenn es passiert. Und deshalb ist das die größte Wirkung, die wir an den Anfang gestellt haben, die Gott in dieser Welt zeigt. Versöhnung. Wir haben jetzt wieder eine Zeit Stille, allerdings seht ihr da vorne ein paar Bilder. Die Bilder, die Leute geschickt haben, mit dem Gedanken an dieses Wort, Versöhnung. Und dann wird die Juliane wieder mit einem Gebet abschließen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.